Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das war die eine Szene, die wir als Evangelium gehört haben, die nur der Evangelist Johannes erzählt, nicht aber die anderen drei. Als Predigttext dient uns heute Abend die andere, die das liturgische Leben unserer Kirche so viel mehr geprägt hat, die drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas überliefern, nicht aber Johannes. Die Szene, in der die vielleicht bedeutungsschwersten Worte der Weltgeschichte gesprochen wurden. Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus im 26. Kapitel. Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, bei Tisch stritten sie immer am heftigsten. Jedenfalls seit die Kinder in der Pubertät waren. Vielleicht lag das auch daran, dass die Eltern darauf bestanden, eine Mahlzeit am Tag wird gemeinsam eingenommen. Für die Eltern der wertvollste Moment des Tages. Sich als Gemeinschaft fühlen, zusammengehören. Miteinander den Tag teilen, Kummer von der Seele reden, sich über Erfolge freuen, Probleme lösen oder wenigstens nach Lösungen suchen. Und ja, auch das, Werte vermitteln, Kultur, Esskultur, Diskussionskultur. Sich gemeinsam vergewissern, wer man ist, woher man kommt, wo der sichere Hafen, der Safe Space im Leben ist. Das war jedenfalls die Intention. Die Realität sah oft anders aus, jedenfalls seit die Kinder in der Pubertät waren. Zuerst begann die Älteste, die Tischmanieren auszutesten, das Knie über die Tischkante zu heben. Danach kam das Tischgebet an die Reihe. Blöder Zwang, müssen wir beten? Man wurde einsilbig. Wie war es in der Schule? Schulisch. Wie schön wäre es gewesen, zu reden, fanden die Eltern. Stattdessen versuchten sie, den Kindern jedes Wort wie einen Wurm aus der Nase zu ziehen. Die Kinder aber interessierten sich nicht mehr für Gespräche. Am liebsten hätten sie mit Kopfhörern gegessen. So richtig eskalierte der Streit, als die Älteste Vegetarierin wurde und der Jüngste nachzog. Ob aus Solidarität oder Überzeugung, spielte für die Mutter da schon keine Rolle mehr. Maulig saßen die beiden am Tisch und fanden, dass Kartoffeln mit Bratensoße nun wirklich keine angemessene Alternative vegetarisch zum Rollbraten darstellten. Ein Wort gab das andere, bis schließlich die Mutter den Vater anbrüllte: Kannst du ja nicht einfach mal eine scheuern? Die Tochter verlässt wütend den Tisch, nicht ohne dabei den Stuhl umzustoßen. Der Vater kratzt sich am Kopf, aber das haben wir doch noch nie gemacht. Natürlich fingen die Kinder auch untereinander Streit an. Hör auf zu schmatzen, du bist ja zum blöd zum Zähneputzen. Nein, die Bayern sind nicht der beste Club in der Liga. Wir brechen unseren kleinen Lauschangriff hier ab. Ihr kennt das alle. Bei Tisch wird gern und häufig auch gestritten. Die Stimmung in der Szene, die ich eben vorgelesen habe, war wohl denkbar anders. Bedrückt saßen die 12 mit Jesus am Tisch. Die Woche seit ihrer Ankunft in Jerusalem war schwierig gewesen. Nach dem triumphalen Einzug hatte sich die Menge schnell verlaufen. Im Tempel, wo sie täglich waren, mischten sich die Pilger, die für das Passahfest in die Stadt gekommen waren, mit den Touristinnen und Touristen und den Geschäftsreisenden aus aller Herren Länder. Die Stadt war voll, auch voll von Soldaten. Der Präfekt war angekommen und Gerüchte besagten, er wolle auf jeden Fall ein friedliches Passahfest gewährleisten, wenn es sein musste, durch Repressionen. Die Gegner der kleinen Gruppe um Jesus, angesehene Theologen aller Schulen, ertrugen seine Anwesenheit in Jerusalem kaum. Seine Auftritte im Tempel in dieser Woche hatten provoziert. Die Geldwechsler und Opfertierhändler hatte er schon angegriffen. Dazu hielt er fromme Reden über Spendenhöhen und geistliche Erneuerung. Dass sie ihm am liebsten den Prozess machen würden, und zwar einen kurzen Prozess, war längst offensichtlich geworden. Die Frage war nur, warum setzt Jesus sich dem allen aus? Warum setzt er sie dem allen aus? Warum setzen sie sich nicht alle ab, zurück nach Galiläa in die Provinz, wo kein Hahn nach so einem wie Jesus kräht? Und nun saßen sie da, die 12, mit ihrem Lehrer und aßen, schweigend. Einer mindestens war voller Zorn und innerlich schon bereit, manche sagen, er habe es in diesem Moment schon äußerlich vollzogen, die unerträgliche Spannung aufzulösen, die Situation einer Klärung zuzuführen und Jesus zu zwingen, endlich das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Ein paar hatten wohl einfach Angst. Angst um ihn, um sich, um die anderen. Angst kann schnell in Aggression münden. Die meisten waren vielleicht einfach erschöpft und müde, weil Druck erschöpft und Warten müde macht. Jesus muss das gespürt haben. Plötzlich greift er zum Brot, das auf dem Tisch liegt, nehmt, esst. Das ist mein Leib. Für euch wird er zerbrochen. Keiner wagt zu fragen, was soll das? Was meinst du? Für alle wird ein Stück abgebrochen. Alle stecken es in den Mund, kauen schweigend, schmecken Brot. Das ist sein Leib. Schlucken. Und wie um das trockene, ungesäuerte Brot mit einem Schluck Wein hinunterzuspülen, greift Jesus zum Kelch. Trinkt. Das Blut des Bundes, für euch vergossen. Und keiner wagt zu fragen, das Blut der Opferlämmer wird im Tempel vergossen, aber nicht getrunken. Was soll das? Was meinst du? Der Kelch kreist in der Runde und es riecht nach Wein und er schmeckt herb, fast ein wenig bitter, ein pelziges Gefühl auf der Zunge. Nein, da hatte niemand Lust zum Streiten oder Kraft. Die Apostel hatten andere Sorgen. Aber ihre Nachfolger. Am Tisch stritten sie sich immer heftiger, genauer um den Tisch. Mein Leib, was soll das heißen? Mein Blut, wie kann das gehen? Das ging schon lange vor der Reformationszeit los. Im 9. Jahrhundert. Alamar von Metz und Pascasius Radbertus gegen Ratramnus von Corbi. Im 11. Jahrhundert Berengar von Tours gegen Lafranc von Beck. Keine Angst, das wird heute Abend kein Parforce-Ritt durch die Dogmengeschichte des Abendmahls. Heute Abend nur so viel. Wo Gemeinschaft am intensivsten ist. Die Gemeinschaft mit dem gegenwärtigen Christus und die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, die auch die Gemeinschaft mit dem gegenwärtigen Christus suchen. Wo also Gemeinschaft am intensivsten ist, da liegt auch der Bruch dieser Gemeinschaft am nächsten. Luther gegen Zwingli. Luther gegen Calvin. Luther gegen Thomas von Aquin. Und Melanchthon irgendwie dazwischen. Transsubstantiationslehre, Konsubstantiation, Gedächtnismahl, Wandlung, Realpräsenz, Communio Spiritualis, Augenkommunion, der Umgang mit den übrig gebliebenen Gaben nach dem Mahl, die Gestaltung der Feier, Elevation oder nicht, die Sitzordnung am Tisch, die Kleiderfrage, ja, die Folgen für christliches Leben, christliche Ethik, einfach alles, was christliche Frömmigkeit bewegt, kristallisiert sich in der Feier des Abendmahls aufs Deutlichste, aber auch aufs Gefährlichste. Am Tisch streitet sich die Familie, die doch im Grunde eine Wertegemeinschaft ist, eine Glaubensgemeinschaft. Sie streitet sich bis aufs Blut. Gibt es ein Entkommen aus diesem Streit um den Tisch des Herrn? In der Leuenberger Konkordie haben sich 1973 wenigstens die Evangelischen auf eine Wiederherstellung der Abendmahlsgemeinschaft verständigt. Zu den Katholiken und den Orthodoxen ist amtskirchlich bis heute kein Entkommen zu erkennen. Die Nachfolger der Apostel haben aufgehört, einander verstehen zu wollen. Nach 2000 Jahren hat man den Eindruck, Recht haben sei immer noch wichtiger als Frieden haben. Und das in einer Frage, die unentscheidbar ist. Unentscheidbar ist. Damit ich nicht missverstanden werde, ich rede keiner theologievergessenen Konfessionswurstigkeit das Wort. Mir ist nicht egal, was Katholiken und Lutheraner, was Orthodoxe und Reformierte, Methodisten und Anglikaner, High Church und Low Church voneinander trennt oder miteinander verbindet. Mir ist das wichtig. Aber geht es hier wirklich darum, wer Recht hat? Oder geht es nicht vielmehr darum, die Schönheit der vielen Arten, die Gemeinschaft Jesu Christi im Mahl zu erleben, zu feiern, zu bedenken und ins Leben zu tragen, zu verstehen, zu würdigen? Und die Schönheit der Gedanken, mit denen kluge, wohlmeinende Menschen sich dieses geheimnisvolle Ereignis zugänglich zu machen gehofft haben? Um nicht zu sagen, gehofft haben, es sich verständlich machen zu können, was da passiert? Wenn wir nicht mit Furcht und Zittern vor dem Geheimnis, das in Brot und Wein sich offenbart, einfach mal die Klappe halten können, dann benehmen wir uns nicht anders als streitende Pubertäre oder hilflose Eltern am Familientisch. Unsachgemäß. Denn bei Tisch, da hatten sie ja auch einige der schönsten, ja, heilige Momente miteinander. Die Rede, die der Vater bei der Konfirmation des Jüngsten hielt, noch Jahre später, er hatte längst vergessen, was da eigentlich gesagt worden war, wusste er noch dies: Deine Mutter und ich, wir lieben dich sehr. Wie sie beim Kindergeburtstag die schokoladenverschmierten Münder aller Gäste abgewischt hatten. Oder eines Tages, als für die Kinder ganz aus heiterem Himmel die Mutter von ihrer Überlegung erzählte, beruflich für 3 Jahre ins Ausland zu gehen. Was hatten sie diskutiert? Und Tage später wohl, aber wieder bei Tisch, eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Und Jesus hatte solche heiligen Momente bei Tisch. Mit Freunden beim Hochzeitsfest zu Kana, wo der Wein in Strömen floss. Mit Zachäus, der so überwältigt war, dass er sein Leben ändern konnte. mit der Frau, die als Sünderin galt, die ihm die Füße mit ihren Tränen wusch. Mit Tausenden von Menschen bei dürftigster Versorgungslage. Mit den Seinen an jenem Abend, den wir heute vergegenwärtigen. Mit der Hoffnung auf das Festmahl endgültig in Gottes Reich. Und so, liebe Schwestern und Brüder, das hoffe ich jedenfalls, so war es doch auch in eurem Glaubensleben. Am Abendmahlstisch durften wohl einige von euch auch intimste Gotteserfahrungen gemacht haben. Meine war bei einer kleinen, fast improvisierten Feier zum Abschluss unseres Vikarsjahrgangs. Oh, wir waren kein Herz und keine Seele. Wir wussten, dass wir in harter Konkurrenz standen. Auf 6 von 25 wartete eine Pfarrstelle, die anderen mussten improvisieren. Ausgang ungewiss. Wir reichten einander das Brot im Kreis weiter. Wir gaben einander den Kelch. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.